Willkommen im Ö1 Hörsaal. Ina Zwerger begrüßt Sie bei einer Spezialausgabe des Radiokollegs. Vor einem Jahr im Herbst 2014 startete Ö1 gemeinsam mit der österreichischen Universitätenkonferenz, kurz UNICO, und der Ideenplattform Neurovation.net eine Ausschreibung im Internet. Gesucht wurden Innovationen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die ihr Wissen an die Universitäten bringen wollen und neue Impulse bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen setzen. Aus den rund 200 Vorschlägen kürten die 12 teilnehmenden Universitäten ihre Favoriten, mit denen sie kooperieren wollten. Unter dem Titel Der Ö1-Hörsaal fanden zwischen März und Juni dann gemeinsame Veranstaltungen an den Universitäten statt. Das Radiokolleg begleitet und dokumentiert den Austausch der Ideen und bringt diese Woche Einblicke in die verschiedenen Formate des Ö1-Hörsaals. Zu hören ist eine Studienreise quer durch Österreich, die uns heute nach Salzburg und nach Klagenfurt führen wird. Für den ersten Ö1-Hörsaal begeben wir uns nun an die Universität Salzburg und in den Botanischen Garten. Eingeladen hatte die naturwissenschaftliche Fakultät, die unter dem Titel Pflanzenwelt und urbanes Gärtnern von zwei Projekten lernen wollte. Das Spektrum des Programms ist so bunt wie die Pflanzenwelt selbst, versprach die Einladung zum Ö1-Hörsaal. Beate Vierlinger hat die ganztägige Veranstaltung in Salzburg besucht und berichtet über den Versuch, die Wissenschaft von außen zu befruchten. Denn Initiativen, die alte Sorten kultivieren, mit alternativen Vermarktungsformen experimentieren und ökologischen Landbau gemeinschaftlich betreiben, blühen und gedeihen in Österreich bereits an vielen Orten.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Ö1 Hörsaal. Wir freuen uns sehr über dieses Projekt.
Am 12. Juni 2015 an der Universität Salzburg. Fatima Ferreira-Brisa, die Vizerektorin für Forschung, eröffnet feierlich den Ö1-Hörsaal. Einen Tag lang wird sich hier alles um das Thema Pflanzenwelt und urbanes Gärtnern drehen. Eingeladen dazu hat die NAVI, die Naturwissenschaftliche Fakultät, die bei der Veranstaltung zwei Gewinnerprojekte vor den Vorhang holt. Das Pflanzenwissen der einfachen Leut von Eunike Grahofer aus Niederösterreich und die essbaren Gemeinden und Firmengärten von Sandra Peham aus der Steiermark.
Im Prinzip waren es sogar ursprünglich drei Projekte und wir haben deswegen die Pflanzen ausgesucht, weil für uns das Gefühl war, dass da in Salzburg viel auch sich tut über Vereine, über solche Dinge und wir auch innerhalb der Uni haben in dem Bereich sehr viel zu bieten und ein großes Spektrum. Warum soll man nicht einmal sozusagen Internes wie Externes zusammenspannen und zum Diskurs bringen?
Berichtet Karin Raab-Oertl, die an der Universität Salzburg für Forschungsmarketing und Bürgerwissenschaft zuständig ist. Sie hat mit ihrem Team den Ö1-Hörsaal organisiert.
Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir haben da so große Einheiten, die zu dem Thema arbeiten und es gibt auch draußen so viel, bringen wir es doch einmal zusammen und es funktioniert Gott sei Dank halt wunderbar. Sie philosophieren miteinander, sie machen schon Sachen aus und das ist der Sinn und Zweck der Sache. Dass eben sozusagen wirklich exzellentes Bürgerwissen, muss man auch wirklich so sagen, an die Uni kommt. Und auch unsere Forscher ganz klar erkennen, welche Exzellenz da draußen auch noch vorherrscht, außerhalb der Universität. Und vice versa, unsere Wissenschaftler wirklich sehr viel auch an Breite noch einzubringen haben.
Im Foyer der Naturwissenschaftlichen Fakultät empfängt ein großer Pflanzenmarkt das Publikum. Zahlreiche Infotische, sogenannte Wissenspoints, gewähren vielfältige Einblicke in die Theorie und Praxis des Gartelns am Land und in der Stadt. In einem Hörsaal startet eine Reihe von Vorlesungen. Der inhaltliche Bogen spannt sich von ökologischen Aspekten über soziale Trends bis hin zu den künftigen Herausforderungen in der Pflanzenwelt. Die Projektgewinnerinnen kommen dabei ebenso zu Wort wie verschiedene Initiativen und die Fachleute der NAVI.
Ich denke, gerade eben diese Kombination zwischen dem Laienwissen in Anführungsstrichen und dem, was einzelne ohne jetzt wirklich im akademischen Sinne gebildet zu sein in diesem Bereich, was die dazu beitragen können und das eben verknüpft mit den wissenschaftlichen Ansätzen. Warum sind Pflanzen wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir mehr als eine Pflanzenart im Garten haben? Wie wirkt sich das alles auf die Nahrungskette aus? Diese Bereiche können wunderbar eine Brücke bilden.
sagt Ulrike Berninger. Sie ist in ihrer Funktion als Dekanin der Naturwissenschaftlichen Fakultät sozusagen die Gastgeberin des Ö1-Hörsaals an der Universität Salzburg. Die Ökologieprofessorin verspricht sich viel vom Austausch mit engagierten Bürgern, vor allem eine Belebung der wissenschaftlichen Arbeit im Bereich Umwelt und Naturschutz.
Und da brauchen wir einfach diese Verknüpfung zwischen der wirklichen harten Wissenschaft und dem Engagement, der Begeisterung, den Emotionen auch der Menschen, die dazu eben Kontakt haben, die sich nicht nur Grafiken und Zahlen anschauen, sondern die sagen können, Mensch, hier in meinem Garten habe ich die Pflanze und die Insekten und die Würmer und die auch Kleinstlebewesen und die machen tatsächlich die Natur, die Umwelt und letztlich mein Leben aus. Also gerade diese Vermischung aus dem analytischen, wissenschaftlichen Ansatz, aber auch den Emotionen, den Hoffnungen, den Träumen, den Wünschen, halte ich für was ganz, ganz Wichtiges.
Eine bessere Welt ist pflanzbar, ist das Motto der Aktivitäten, die Sandra Peham im Ö1-Hörsaal vorstellt. Die Projektgewinnerin lebt mit ihrem Mann, dem Permakulturpraktiker und Wildnisberater Johnny Peham, im steirischen Übelbach. Auf ihre Initiative verwandelte sich der Markt in der Nähe von Graz zur ersten essbaren Gemeinde Österreichs. Nun motiviert die Pädagogin andere Orte, Vereine und Privatpersonen, öffentliche Selbsterntegärten anzulegen. Auch Unternehmen zählen mittlerweile zu ihrer Kundschaft, etwa in Peggau, wo das Paar mit tatkräftiger Unterstützung kleiner Helfer einen essbaren Firmengarten realisiert.
Das ist auch in der Nähe von Graz. Und da ist eine 700 Quadratmeter große Fläche, die dem Unternehmen gehört, zur Verfügung gestellt worden, der Öffentlichkeit. Das ist jetzt ein Garten für alle. Ist im Frühjahr unter Permakultur, Wildniskultur Ideen bepflanzt worden. Und teilweise ist er auch bepflanzt worden von den Kindern in Peggau. Das heißt, wir haben, also mein Mann und ich, haben eben so Schulgarten- und Kindergartenprojekte. Das ist die Ausbildung zum Pflanzenhüter und zur Pflanzenhüterin. Und die Kinder übernehmen jetzt quasi die Aufgabe, auf den Garten zu achten. Und dann kommen wirklich von jungen Kindern so Fragen wie, und was tue ich, wenn jetzt jemand alles weg ist? Und meine Antwort war noch drauf, ja siehst, aber du bist der Pflanzenhüter und du darfst ganz offiziell sagen, nein, das geht nicht. Du kannst ja nur das nehmen, was du jetzt brauchst, weil die anderen wollen auch noch was haben. Und dann waren es furchtbar.
Damit essbare Projekte aller Art sichtbar werden, hat Sandra Peham das Online-Portal einfachessbar.org ins Leben gerufen. Eine Plattform, auf der sich einschlägige Initiativen präsentieren und voneinander lernen können. Am Ideenwettbewerb für den Ö1-Hörsaal beteiligte sich die umtriebige Steirerin, um mit Universitäten in Kontakt zu kommen und so die Bewegung für essbare Gärten weiter voranzutreiben.
Also aus der Erfahrung heraus aus den letzten Jahren und der Beobachtung, was sich da so tut in der Gartenszene und vor allem in den Selbsterntegärten, bin ich einfach draufgekommen, dass man so ein tolles, wirklich nachhaltigstes Projekt wie essbare Gärten den Menschen zur Verfügung zu stellen, nur wirklich gut über die Bühne bringt, wenn alle Teile der Bevölkerung teilnehmen. Und da gehört der Wissensbereich und der Wissenstransfer auf jeden Fall dazu. Und darum habe ich immer gedacht, das ist eine gute Idee, eben das Projekt einfach essbar einzureichen, um noch mehr Verknüpfungen und Vernetzungen zu schaffen. Nicht nur jetzt für die Projekte, in denen ich persönlich drinstecke, sondern eben auch für diese Einfach-Essbar-Projekte, die dann auf die Plattform kommen, Einfach-Essbar, damit die einen guten Rahmen haben, zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln und dass diese Projekte nicht kurzfristige Projekte sind, sondern wirklich nachhaltige, über Jahre hinaus stattfindende.
Nachhaltigkeit ist auch ein zentrales Anliegen der zweiten Projektgewinnerin, Eunike Grahofer. Die Kräuterpädagogin lebt im Waldviertel, wo sie das volkskundliche Pflanzenwissen der einfachen Leute erforscht. Von der Teilnahme am Ö1-Hörsaal erhofft sich die Niederösterreicherin inhaltliche Inputs für ihre Arbeit.
Ich fahre zu den Leuten in die Streusiedlungen raus, also ganz abseits jeglicher Städte, wo die Reichweite nicht so da ist. Ältere Leute, 70, 80, 90, 100 Jahre, die was aus ihrem Überleben noch viel Wissen haben, Wissen über Brauchtum, Wissen über Pflanzen, Familiengeschichten, nehmen das mit Tonbandgerät auf. und analysiere das dann. Was mich da auch immer sehr interessiert, welche Rezepturen waren da, welche Inhaltsstoffe haben die Pflanzen, warum hat das so gewirkt? Und da war das für mich eine Plattform, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich die Leute bei der Hand, mit denen ich Fragen austauschen kann, mit denen ich Meinungen und Ideen austauschen kann und das dann auch ordentlich analysieren kann.
Eunike Grahofer gibt ihre gesammelten Pflanzenkenntnisse in Vorträgen und Publikationen weiter. Der Pepi-Onkel oder die Leisinger Oma heißen etwa zwei ihrer Bücher, in denen sie Erzählungen und Rezepte aus Waldviertler Familien dokumentiert. Die Naturheilexpertin möchte das alte Wissen bewahren und wiederbeleben, das aus Zeiten stammt, als die heimische Pflanzenwelt noch die einzig verfügbare Apotheke war.
Es ist das Einfachste, was wir zur Verfügung haben. Es ist das, was die Familien immer hatten. Da braucht man nicht groß wohin fahren, das braucht man nicht einkaufen. Das wächst eh vor unserer Haustür. Und ich finde es schade, dass sich etwas, was sich über Jahrtausende bewährt hat, jetzt nicht mehr wichtig sein soll. Das sind so einfache Rezepturen, wie es die Brennnesselsamen sind, die Körperstärken sind, diese sogenannte Alpenviagra oder das Liebstöckel, unser ganz normales Suppenkraut, das wir haben, dass man da einen köstlichen Verdauungsschnaps machen kann, nur mit Ansatzkorn und Honig vermischt und ich habe einen super Verdauungsschnaps. In Tirol zum Beispiel, wenn ein Stier seiner Fortpflanzungsfähigkeit nicht nachkommen wollte, aus welchem Grund auch immer, hat man die kleinen Liebstöckelpflanzerl genommen, hat sie mit den Fingern zerrieben und hat ihm die Hörner eingerieben. Somit hat er immer den anregenden Duft Liebstöckel, der Name sagt das ja schon. Der Duft wird im Gehirn verarbeitet und dann wird vom Gehirn eine Körperreaktion eingeleitet und somit hat er doch sein Werk vollbracht. Und jede Pflanze hat irgendwo ihre Spezifikationen. Das kann ich sehr gezielt einsetzen.
Auf bewährte Rezepte im Umgang mit der Pflanzenwelt setzt auch Karl Ploberger. Der aus den Medien bekannte Publizist hat sich als Biogärtner der Nation einen Namen gemacht. Er hält den Eröffnungsvortrag im Ö1-Hörsaal und präsentiert seinen Garten für intelligente Faule.
Der Garten für intelligente Faule hat ein bisschen eine Geschichte. Karl Förster war ein großer Staudengärtner in Deutschland, in Potsdam. Und der hat ein Buch geschrieben, da steht drinnen, ein Garten mit Stauden ist ein Garten für intelligente Faule. Und das habe ich übernommen, weil ich mir gedacht habe, das biologische Gärtnern, das Gärtnern mit der Natur, nicht gegen die Natur, ist genau dieses Garteln für intelligente Faule, wo ich Helfer habe, vom Marienkäfer bis zum Igel, die einen fressen die Blattläuse, die anderen fressen die Schnecken, wo man mit quasi der Natur arbeitet. Und das Schöne daran ist, es muss nicht alles geschniegelt sein, ich lasse ein bisschen Laub liegen, es ist keine Unordnung, sondern es ist eine bisschen andere Ordnung. Und das versuche ich den Leuten klarzumachen, dass sie das nachmachen.
Karl Ploberger hat zahlreiche Gartenbücher veröffentlicht. Er gestaltet Radio- und TV-Sendungen zum Thema und bestreitet pro Jahr an die 100 Vorträge. Die Vorlesung in einem Uni-Hörsaal ist für ihn aber eine Premiere.
Es war für mich heute ein großes Erlebnis, quasi einmal als Vortragender in der Universität zu sein. Ich habe also ein halbes Studium gemacht an der Wirtschaftsuni. Eigentlich war ich für die Botanik eher geeignet gewesen. Und es war für mich schon ein Erlebnis, sonst in einem Hörsaal stehst. Es schaut ganz anders aus wie die Vortragssäle, die ich sonst habe, von Zeltfest bis zu Wirtshaus Seelen. Und das Publikum war sehr interessiert, wirklich hochinteressiert. Ich habe mir zuerst ein bisschen gedacht, hoffentlich muss ich nicht zu sehr wissenschaftlich sein. Ich weiß zwar eh viel, aber ich mag eigentlich eher sozusagen die Praxis. Das ist für mich eigentlich das Thema und das ist gut angekommen, glaube ich.
Seine Vortragsreisen führen ihn bis in die kleinsten Nester, erzählt Karl Ploberger. Allerorts trifft der oberösterreichische Journalist heute auf mehr oder weniger fachkundige Gartenfreunde, mit denen er Praxiswissen austauschen kann.
Das Interesse am Garten ist wirklich gewaltig. Also man kann gar nicht sagen, wie stark das zunimmt. Ich habe vor 24 Jahren als Gartenjournalist begonnen und habe mir jedes Jahr gedacht, nein, jetzt ist der Höhepunkt erreicht, aber wir sind noch immer nicht dort. Gerade in den letzten Jahren, und das ist das, was mich so begeistert, ist eigentlich die Jugend, junge Familien mit Kindern, die plötzlich für den Garten sich interessieren, aus verschiedenen Gründen, weil sie sagen, ich möchte meinen Kindern eigentlich sagen, wie aus einem Samenkorn ein Paradies pflanzen wird. Es geht nicht ums Überleben, sondern es geht ums Erleben. Und das ist eigentlich das Tolle. Und wenn ich das jetzt an der Uni mache, wo viele junge Menschen sind, die vielleicht gerade in dem Stadium sind, wo sie ein bisschen überlegen, wo geht es denn hin, was mache ich denn, dann ist so ein Austausch, gerade was diese Botanik betrifft, dieses Urban Gardening, was da heute Thema ist, etwas ganz was Sinnvolles.
Das wachsende Interesse am Urban Gardening beobachtet auch Romana Hasenöhrl. Die Salzburger Autorin ist an einem der Wissenspoints zu finden, wo sie Tipps aus ihrem Buch Der Garten in der Tasche an das Publikum weitergibt. Sie hat für ihre Recherchen unzählige Behältnisse bepflanzt und einige bunte Exemplare zum Ö1-Hörsaal mitgebracht.
Also das war so, am Anfang von dem ganzen Projekt habe ich mal meinen Dachboden durchsucht und einfach geschaut, was finde ich dort. Da war dann zum Beispiel eine Badetasche oder aus Indien mitgebracht ein paar so Stoffeinkaufstaschen. Das habe ich mal alles bepflanzt und geschaut, was passiert. Und das sind so wirklich 1-Euro-Taschen, die man halt in großen Supermarkt bekommt und die jetzt einfach lustig bedruckt sind und auch von den Farben her. Die ist aus Portugal und die habe ich halt von überall mitgebracht. Also es ist dann auch so, wenn du dich mit dem Thema befasst, du siehst plötzlich nur mehr Taschen. Gell?
Der Garten im Taschenformat liegt im Trend. Das sieht Romana Hasenöhrl etwa auf der Facebook-Seite zu ihrem Buch. Auch bei der Veranstaltung in Salzburg kommen viele Interessierte vorbei und plaudern mit ihr angeregt über kreative Formen des Gärtnerns in der Stadt.
Also für mich ist es so, ich bin leidenschaftliche Gärtnerin und das Buch ist entstanden aus der Thematik heraus, in der Stadt zu gärtnern, mit wenig Platz zu gärtnern, mit wenig Budget zu gärtnern. Und da merke ich jetzt einfach auch den Zuspruch von den Studenten, die vorbeigehen und sagen, wow, ja, habe ich auch schon gemacht, in Konservendosen anpflanzt oder nur am Fensterbrädel oder nur vor der Haustür zwei Taschen hingestellt. Also das merke ich schon, das ist auch Spirit, der mitkommt da.
Zum Thema Urban Gardening informiert beim Ö1-Hörsaal auch das Magistrat Salzburg, das öffentliche Grünflächen für Gemeinschaftsgärten in Stadtteilen bereitstellt. Ebenfalls präsent ist der Verein Erdling, eine private Initiative, die landwirtschaftliche Nutzflächen pachtet und Menschen für den kooperativen Anbau von Obst und Gemüse in und um die Stadt Salzburg begeistern will. Auf dem Programm stehen neben Wissenspoints und Vorträgen außerdem Führungen durch den Botanischen Garten und Workshops für den Nachwuchs.
Und im Rahmen des Ö1-Hörsaales, wo es ja darum geht, Pflanzenwelt und natürlich urbanes Gärtnern, gehen wir raus, sind in der Nähe der Navi unterwegs und schauen uns wirklich an, was wächst denn hier, was blüht denn hier, was sehen wir womöglich jeden Tag, aber kennen es einfach noch nicht.
Sagt die Biologin Nathalie Kleiss. Sie leitet die Grüne Schule an der Universität Salzburg, ein didaktisches Angebot der Naturwissenschaften, das sich an Kinder- und Jugendgruppen richtet.
Das grundsätzliche Anliegen der Grünen Schule ist es, Botanik und Natur zu vermitteln. Das heißt, nicht nur auf der Basis des Wissens die Pflanzen näher bringen, sondern mit verschiedenen Methoden, mit Emotionen, mit Erfahrungen, mit Sinneseindrücken einfach den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, dass sie Interesse einerseits entwickeln für die Botanik, für unsere Pflanzenwelt und andererseits ihre Artenkenntnis auch erweitern. Also stehender Spruch ist natürlich, man kann nichts schützen, was man nicht kennt. Und wir gehen eben raus und bieten die Möglichkeit, das originale Objekt anzugreifen, vielleicht auch zu zerlegen, damit man die Einzelheiten und die Einzelteile einer Blüte sieht und sich dadurch auch faszinieren lässt.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich, dass zum ersten Mal der Ö1-Hörsaal hier bei uns in Salzburg stattfindet. Ja, und natürlich die Krönung all meiner Freude ist, dass ich jetzt auch die beiden Preisträgerinnen, dass ich ihnen die Urkunde übergeben darf und sie herzlich beglückwünschen darf zu dieser wunderbaren Leistung, die sie erbracht haben.
Wir gratulieren.
Der Ö1-Hörsaal Pflanzenwelt und urbanes Gärtnern neigt sich seinem Ende zu. Der Rektor Heinrich Schmiedinger hat sich eingefunden und überreicht den beiden Ideengeberinnen, Sandra Peham und Eunike Grahofer, eine Diplommappe. Von ihren und ähnlichen Initiativen könne seine Institution viel lernen, ist der Chef der Paris-Lodron-Universität Salzburg überzeugt.
In einer Einrichtung wie einer Universität, da entstehen manchmal auch Grenzen im Kopf. Man ist mit so vielen Themen befasst, dass man oft das daneben, was aber das eigentlich Kreative wäre, gar nicht so sieht. Und das ist auf jeden Fall eine Anregung auch für uns. Und die nehmen wir natürlich dankbar an, die ist sehr erwünscht.
Forschung und Lehre müssen sich für Partizipationsprozesse weiter öffnen und neue Wege der Kommunikation einschlagen, sagt Heinrich Schmiedinger. Gerade in einer Stadt wie Salzburg ist es wichtig, so der Rektor, dass die Universität noch näher an die Gesellschaft heranrückt.
Die Leute fragen sich natürlich, was geschieht überhaupt an den Universitäten. Das sind riesige Gebäude in dieser Stadt. Das sind natürlich auch riesige Summen, die in diese Einrichtung gesteckt werden. Das sind, auch wenn man die Zahlen hernimmt, das sind immerhin 17.000 Studierende, 3.000 Angestellte jetzt im weitesten Sinne, also ungefähr 20.000 Personen, die sich hier befassen. Und natürlich fragt man sich, was spielt sich da ab? Und früher war die Wissenschaft oft so eine Art Selbstzweck, nicht? Man hat das nicht groß hinterfragt, was man da so tut. Aber das hat sich ja fundamental geändert. Eine Universität muss sich auch vor der Gesellschaft, die sie betreibt, rechtfertigen. Und das ist eben das Wichtige bei diesem Ö1-Hörsaal, in den Dialog mit der Gesellschaft eintreten.
Mit dem Ö1-Hörsaal ging der erste Citizen Science Tag an der Universität Salzburg über die Bühne. Eine Veranstaltung, die sowohl dem Gespräch mit dem Publikum als auch dem Dialog zwischen internen und externen Fachleuten diente. Karin Raab-Oertl freut sich über das neue Format, bei dem alle Beteiligten ihr Wissen teilen können.
Und das ist ja das, was so schön ist, dass man sich auf Augenhöhe trifft. Weil wenn wir jetzt, sagen wir mal, seitens der Uni Ausstellungen machen, vielleicht auch in Formaten, die für Bürger gut verständlich sind, ist es immer nur so, dass die Universität präsentiert, man klärt auf. Jetzt ist es aber so, dass man sich trifft, man hat die Ideen, man kann die Ideen wirklich gleichwertig austauschen. Also produziert sie halt sehr viel daraus, aus dem Gleichgesinnten.
Zur Vernetzung mit Gleichgesinnten nutzten auch die Projektgewinnerinnen Eunike Grahofer und Sandra Peham den Tag an der Uni.
Also es waren jetzt sehr liebe Gespräche, auch von Leuten, die mir aus ihrem Wissen und ihrem Familienschatz erzählt haben oder auch die gesagt haben, okay, das Projekt wird mich jetzt interessieren, da möchte ich mitmachen.
Also mir hat der Tag heute gebracht, dass wir uns noch viel besser untereinander vernetzt und austauscht haben, ganz verschiedene Initiativen sich da getroffen haben, die alle ähnlich denken und in die ähnliche Richtung gehen, einfach in nachhaltig ökologisch wirtschaften, die für Menschen und Mitmenschen Nahrungsmittelsouveränität im Großen und vor allem auch Regionalität von gesunden Gemüse und Obst am Laufen halten wollen.
Zieht die steirische Expertin für essbare Gemeinden und Firmengärten Sandra Peham eine positive Bilanz. Allerdings hat sie auch ein paar Wünsche und Anregungen parat.
Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass die Ideen jetzt wirklich an der Uni umgesetzt werden und nicht nur ja, ein Preis ist vergeben worden und schön was, sondern eben wie zum Beispiel im Botanischen Garten in Salzburg wäre eben die Idee heute im Laufe des Tages auch aufgekommen, quasi so kleine Felder zu schaffen, wo der Samen geerntet wird und vermehrt wird. Und das andere ist, wenn Wissenschaftler, die sich eben mit Ökologie, mit Urban Gardening, mit Raumplänen beschäftigen, dass die eben direkt zu den Projekten kommen würden und den Menschen erzählen würden, was sie alles herausgefunden haben. Also auch dieser umgekehrte Fall, also nicht nur eben die Menschen aus der Praxis kommen in die Universität und erzählen an einem Tag was, sondern dass die Wissenschaft zu den Projekten kommt und man sieht, wer sind die Menschen überhaupt dort, was wollen die, was brauchen die wirklich. Und dann kommt sicher Großes raus.
Die Universität Salzburg will jedenfalls mit ihren Projektpreisträgerinnen in Kontakt bleiben, erklärt Karin Raab-Oertl vom Büro für Forschungsmarketing und Citizen Science. Geplant ist, die Formate zum Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft weiterzuentwickeln. Auch ein Hinausgehen der Uni kann sich die Organisatorin des Ö1-Hörsaals gut vorstellen.
Und wir würden es einfach gern in mehrere Themen immer mehr ausweiten. Vielleicht kleine Bürgerforen in Gemeinden einmal, wo man mit Forschern und Bürgern diskutiert. Vielleicht, dass man dann auch jemanden auch noch mitnimmt. Man sagt, okay, Laienexperten, Uni-Experten und wieder Bürger. Vielleicht nicht ganz so groß wie heute, aber vielleicht auch in einem Gemeindesaal. Solche Dinge sind durchaus denkbar und machen, glaube ich, richtig Spaß. Für alle Beteiligten. Große Themen brauchen halt viele Köpfe. Vielleicht ist das auch irgendwo der Ansatz, der da so gut funktioniert.
Vom Zuhören zum Vortragen, vom Publikum ans Podium. Der Ö1-Hörsaal will die Rollen umkehren. Open Innovation an österreichischen Universitäten. Das war die erste Station einer Studienreise quer durch Österreich, gestaltet von Beate Vierlinger, präsentiert von Bettina Bad Wernalb. Die zweite Station ist Klagenfurt. Im Rahmen der Ausschreibung zum Ö1-Hörsaal hat die Universität Klagenfurt das Projekt Living Container ausgewählt. Wohncontainer als alternative Wohnform liegen im Trend, etwa in Städten wie Berlin oder Amsterdam. Einen Prototypen in der Optimalversion haben Marcel Mild, der Entwickler des Living Container, und die Universität Klagenfurt am Vorplatz der Uni aufgestellt. Sowohl Forschende und Studierende als auch die Bevölkerung vor Ort bekamen mehrere Tage die Möglichkeit, Feedback abzugeben und so den Living Container weiterzuentwickeln. Tanja Malle war einen Tag lang dabei.
Die Universität Klagenfurt liegt im Grünen, gleich neben dem weitläufigen Europapark und dem Wörthersee. In den vergangenen 10 Jahren hat sich in diesem Stadtteil viel getan. Nahversorger, Bäcker, Copyshops, Postrestaurants und Bars haben eröffnet. Zahlreiche Wohnhäuser sind neu errichtet worden, darunter ein großes Heim für Studentinnen und Studenten, das vis-à-vis des Uni-Gebäudes steht. In den Studentenheimen kostet ein Einzelzimmer mit Balkon rund 350 Euro pro Monat. Der Platz in einem Doppelzimmer kommt um etwa 100 Euro günstiger.
Wir fangen an, ja? Gut, also liebe Gäste, liebe Interessierte, herzlich willkommen zu diesem Projekt Living Container.
Nicht nur im Klagenfurter Univiertel wird der Wohnraum zunehmend knapp bzw. teuer. Es ist daher wenig verwunderlich, dass bei Marcel Mild Dutzende Mietanfragen eintreffen. Er betreibt allerdings kein Heim für Studierende, sondern richtet ehemalige Frachtcontainer wohnlich ein.
Ich habe einen Partner und der liefert mir diese Container entsprechend auf Anfrage. Das heißt, der handelt mit Secondhand-Containern und kurz bevor diese verschrottet werden für den Stahlpreis, holen wir uns die und bauen die zu Wohnungen aus.
Marcel Mild ist ausgebildeter Maschinenbauer und Metallurg und hat Projektmanagement studiert. Er und sein Team haben am Vorplatz der Universität Klagenfurt den Prototypen eines bewohnbaren Containers aufgestellt. Die Führung durch den Living Container umfasst gerade einmal 24 Schritte.
Ich würde euch jetzt gerne begrüßen in unserem Prototyp, im Conti sozusagen. Und ja, wir gehen da rein bei der schönen Holz-Alu-Tür. Im Eingangsbereich hier eine Ablage für Kleidung. Dann, wenn man jetzt weitergeht, bewusst im Eingangsbereich hier das Bett. Ich denke, in entsprechender Größe für 2 Personen. Unterm Bett haben wir da hier im Prinzip Ablagen geschaffen, um da auch entsprechend Kleidung und so abzulagern und die Schuhe reinzugeben.
Mittlerweile sind 12 Schritte zurückgelegt, Halbzeit also auf der Tour durch die Mini-Wohnung von Marcel Mild.
Dann, wenn man weitergeht, da haben wir hier jetzt ein sehr geräumiges Bad. Eigentlich alles, was man braucht, das WC, ein Waschbecken, eine Ablage und hier sehr geräumige Duschzelle.
Der Living Container eignet sich als Studentenwohnung, Büroraum, Gartenbibliothek oder Ferienhaus in den Bergen oder am See.
Dann gehen wir weiter. Hier die große und geräumige Küche. Auf der linken Seite eine Küchenzeile, wo wirklich sehr viele Leute auch sagen, zusätzlich kann man zum Beispiel hier im Oberkasten einfach auch Kleidung ablegen. Oder einfach Dinge verstauen, ein Kühlschrank, eigentlich alles hier, was man braucht. Ein Tisch, der auch noch ausklappbar wird, wenn man mal Besuch hat. Der ist jetzt ausgelegt im Prinzip für 2 Personen. Und jetzt bewegen wir uns eigentlich im Container dem Ende zu. Und hier ist der Wohnbereich. Und wenn wir jetzt da hier weitergehen, sehr gut beheizt, dann befinden wir uns in dem Bereich, wo am Ende des Containers ein Balkon sein wird. Also ein Balkon und im Erdgeschoss eine Terrasse.
Wenn man so will, lassen sich mehrere Container nebeneinander aufreihen oder auch aufeinander stapeln. So können größere Container-Wohngemeinschaften entstehen, die auf wenig Fläche sehr vielen Menschen Platz bieten.
Was es natürlich ganz interessant und spannend macht, ist dieser Upcycling-Gedanke. Die Konstruktion unseres Gebäudes besteht im Prinzip aus einem Produkt, das an sich verschrottet werden würde. Das heißt, die Lebensdauer, die wirtschaftliche, ist am Ende und wir verlängern diesen Lebenszyklus dieser Container um ein Vielfaches. Und das macht es natürlich dann ökologisch sinnvoll und spart dann auch eine Menge an CO2-Ausstoß und an Primärenergiebedarf in der Erzeugung von Alternativen ein.
12 bis 13 Jahre ist ein Schiffscontainer normalerweise im Einsatz. Hat er dieses Haltbarkeitsdatum überschritten, landet er im Müll. Ein Frachtschiff transportiert auf einer Tour einige tausend Container.
Der ist rund um den Globus gewandert, also von Shanghai über Hamburg nach Rotterdam und hat mehrere Millionen Kilometer am Buckel.
Die Metallwände des ausrangierten Schiffsfrachtcontainers bilden die Außenhaut der Mini-Wohnung. Damit sie auch im Winter ein angenehmer Aufenthaltsort ist, wurden die Wände mit CO2-geschäumten Styropor-Dämmplatten und Zellulose gedämmt.
Ja, im Prinzip, wir holen uns diesen Container, dann wird der Container innen und außen gereinigt und dann wird im Prinzip hier eine Holzkonstruktion darunter reingebaut, wo im Prinzip die Fensterrahmen befestigt sind und dann in weiterer Folge auch die Dämmung reingelegt wird und dann im Prinzip dieser Container innen versiegelt und verschlossen wird mit Gipskartonplatten, um das eben auch so wohnlich zu machen. Und mehr oder weniger bei diesem Arbeitsschritt werden natürlich die Leerverrohrungen vorgesehen und dann wird im Prinzip möbliert. Das heißt, in Summe ist so ein Container von Anlieferung bis Auslieferung als Wohnung in 6 Wochen erledigt. Und der nächste Vorteil ist natürlich, das ist jetzt der Recycling-Gedanke, wenn das Gebäude wirklich einmal abgetragen wird, baue ich das rück und kann den Stahlwert oder den Stahl des Containers ja wieder aufbereiten und entsprechend neuen Stahl daraus produzieren.
In Klagenfurt können und sollen sich noch viele Menschen an der Entwicklung des optimalen Wohncontainers beteiligen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende und Gäste der Universität Klagenfurt waren eingeladen, den ausgestellten Prototypen genau unter die Lupe zu nehmen, Kritik zu üben und Anregungen zu geben, etwa in Form von Postkarten oder persönlich an den Tagen der offenen Containertür. So etwa auch diese Besucherin.
Ich glaube, ich kriege Platz auf dem Trainer. Weil wenn man zwei nebeneinander hält, so mit ohne Trennwand, dann wäre schon ideal.
Die Dame lebt seit Jahren in einem Einfamilienhaus.
So, schaut ja schön aus. Hell. Ich habe mir nicht so hell vorgestellt. Ja, zum Wegrahmen ist halt nicht viel. Da habe ich gesehen, wie es bunt war.
Und tatsächlich, die bisher häufigste Rückmeldung von Besucherinnen und Besuchern des Living Container ist, dass sie mehr Stauraum bräuchten, sagt Marcel Mild.
Wir haben sehr viel auch unter Anführungszeichen gelernt von den Leuten, weil die einfach Ideen eingebracht haben und wir versuchen halt das dann entsprechend zu realisieren. Aha-Effekte sind sicher die Themen bezüglich dem Stauraum, weil die Leute einfach sagen, ja, es sammelt sich einfach im Laufe des Lebens etwas an, was man halt dann gern mitnimmt, eh verständlich. Und das sind eigentlich Dinge, die wir dann gerne aufnehmen und entsprechend berücksichtigen. Aber wir wollen natürlich auch bewusst einen Trend in eine Richtung setzen, dass man sich auch einmal überlegen muss, ob man das alles auch wirklich braucht. Weil im Endeffekt, man kennt das so, man baut aus, man baut um, man wird immer größer in seinem Umfeld und im Endeffekt reicht es wieder dann nicht. Und das ist dann schon bewusst eigentlich da, wo man ansetzen, dass man sagt, muss es so viel sein? Wie viel braucht man wirklich so einem ordentlichen, selbstbestimmten Leben? Und unserer Meinung nach ist es vollkommen ausreichend für einen gewissen Lebensabschnitt.
Zum Tag der offenen Containertür am Vorplatz der Universität Klagenfurt ist auch der Vizerektor der Uni gekommen. Der Informatiker Martin Hitz ist unter anderem für Personal, Gebäude und Beschaffungen zuständig. Er überlegt, sich einen Living-Container zu kaufen und ihn bei sich am See aufzustellen. Denn die Kosten für einen voll möblierten Living-Container betragen rund 30.000 Euro, ein im Vergleich zu regulären Immobilienpreisen geringer Betrag.
Meine Schwiegermutter hat gerade einen Platz halt gekauft, wo ein renovierungsbedürftiges Hütterl draufsteht. Und das müsste man jetzt entweder mit viel Geld renovieren und dann ist es immer noch alt. Oder man nimmt so etwas, wo man dann sagt, na, wenn mich dann die Gegend irgendwie nervt, kann ich es auf den Tieflader tun und wieder woanders hinziehen damit. Und das ist also jedenfalls ernsthaft zu überlegen. Die Vorteile sind, das Ding ist am Waldrand, ist ein bisschen feucht, es ist nicht gerade der Wärmepol von Kärnten. Und in so einem Container ist man irgendwie jedenfalls frei von Pilzen, von Schimmel und sonstigen Dingen und kann ihn relativ leicht sauber halten. Und außerdem ist es irgendwie eine lustige Idee, in etwas, wie soll man das sagen, abgecycelten zu leben. Also man hat quasi eine Nachnutzung und das macht ja ganz ein gutes Gefühl.
Martin Hitz kann sich vorstellen, dass am Gelände der Universität künftig bewohnbare Container aufgestellt werden. Sei es für Studierende oder auch für Lehrende bzw. Forschende. Denn die Universität hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Am Tag der offenen Tür besuchen viele Interessierte den Living Container. Marcel Mild und sein Team bekommen nicht nur Dutzende Anfragen, sondern auch viel Feedback von Besucherinnen und Besuchern, die oft nur zufällig am Vorplatz der Universität vorbeikommen. Martin Hitz nennt das Citizen Brains.
Citizen Brain ist ein Schlagwort, das dem aktuellen Zeitgeist geschuldet ist und meint, dass wir Universitäten und andere Bildungs- und Forschungseinrichtungen nicht nur sozusagen mit dem eigentlichen Personal unsere Ziele erreichen sollen, sondern eben auch die Bevölkerung in verschiedene Projekte einbinden soll. Also eine, einfache Lösung, wo man das sich plastisch vorstellen kann, ist, dass man die Leute bei Vogelbeobachtungen zum Beispiel, alle Österreicher bittet, bestimmte Arten von Vögeln zu beobachten und zu melden, wann die wo sind. Ja. Und das kann man natürlich jetzt versuchen, je nach Forschungsgebiet ist das mehr oder weniger gut möglich. Und im Bereich der Innovation kann ich mir dann schon vorstellen, dass Gedanken aus der Bevölkerung, wenn sie denn jetzt nicht sozusagen frei assoziiert sind, sondern zu einem konkreten Projekt, das irgendwo ausgestellt ist, wie etwa dieser Living Container, einen förderlichen Beitrag leisten können zu jeder Form von Innovation. Und in diesem Sinn, glaube ich, macht das durchaus Sinn. Und es hat für uns natürlich auch den Vorteil, dass die Kommunikation bidirektional wird zwischen Bevölkerung und uns. Denn die Universitäten haben ja immer noch ein bisschen diesen Touch des Elfenbeinturms, den sie zwar nicht mehr verdienen, aber es ist ein Vorurteil, das sich ziemlich drastisch sozusagen verfestigt hat.
Feedback auf den Living Container gibt es auch von wissenschaftlicher Seite. Beispielsweise von Gerhard Leitner. Der Forscher vom Institut für Informatiksysteme der Universität Klagenfurt macht sich viele Gedanken über die Optimierung des Containers. Er entwickelt Systeme für smartes Wohnen. Das heißt, er erfindet Geräte und Verfahren, die ermöglichen, Wohnungen fernzusteuern. Die zunehmende Datenvernetzung ermöglicht beispielsweise, vom Handy aus die Wohnungstemperatur einzustellen.
Smart-Home-Systeme haben den Vorteil, dass sie relativ flexibel sind. Das heißt, in Kombination mit zum Beispiel Photovoltaik-Systemen, die sicherstellen, dass die Energieversorgung gewährleistet ist, könnten dann in Kombination mit Smart-Home-Systemen eben die Möglichkeit bieten, dass man einen Container zum Beispiel als Almhütte verwendet oder so. Energieversorgung ist gewährleistet, man braucht keinen Strom dorthin und man kann durch diese Smart-Technologie diesen Container dann auch steuern von der Ferne. Könnte zum Beispiel dort eine Kamera installieren, schauen, ist dort jetzt gerade jemand oder wie ist das Wetter, was auch immer.
Gerhard Leitner untersucht, wie Technik in die Lebensumwelt von Menschen integriert werden kann, auch zu deren Schutz. Ein Beispiel. Leben ältere Menschen alleine, kann es sein, dass viel zu spät bemerkt wird, dass sie gestürzt sind oder andere Probleme haben. Deshalb wurde das Haus von älteren und alleinlebenden Personen mit sogenannten Aktivitätsmessgeräten ausgestattet. Diese alarmierten Verwandte bzw. andere Stellen, wenn sie im Haus tagsüber über einen langen Zeitraum keine Aktivität der Bewohnerin bzw. des Bewohners erkennen konnten. Der Verwendung von bewohnbaren Containern sind keine Grenzen gesetzt, sagt der Forscher. Er denkt vor allem an die Nutzung in ländlichen Regionen.
Wir haben in unseren Projekten geforscht in Richtung Ambient Assisted Living, das heißt technische Unterstützung für ältere Menschen. Da ist ein Thema, speziell in ländlichen Regionen, Barrierefreiheit. So ein Container ist, würde ich sagen, grundsätzlich barrierefrei, also die Möglichkeit, diese Dinge anzubieten für Leute, die nicht von zu Hause wegsiedeln möchten. Das wäre eine Möglichkeit, die Möglichkeit, Pflegepersonal in so einen Container unterzubringen.
Ob die Living Container von Marcel Mild eines Tages auch mit Aktivitätsmessern ausgestattet werden, das lässt sich aktuell nicht sagen. Kurzfristig hat der junge Unternehmer ein anderes Ziel: ein Demonstrationsgebäude aus Containern zu realisieren. Die Stadt Klagenfurt überlegt nämlich, diese Form des Wohnens künftig in einem Pilotprojekt zu fördern.
Im Moment ist es so, also das Interesse auch der Mieter und der Bevölkerung, das ist ja uns wichtig, ist enorm. Also wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 10 Tagen über 100 Mietanfragen erhalten für Klagenfurt, obwohl noch nicht einmal ein Grundstück eigentlich fixiert ist und mittlerweile das Interesse der Universität, wie man es heute auch bei der Preisverleihung gehört hat, und auch der Stadt ist groß. Also wir sind wirklich jetzt kurz davor, sage ich mal, ein Grundstück zu fixieren, um das Projekt dann auch realisieren zu können. Das heißt, es darf nicht bei dem Prototyp bleiben, weil die Leute das so positiv finden, sondern wir müssen auch einmal jetzt starten mit einem Demonstrationsgebäude, einfach Leute einziehen lassen, ihr Feedback weiter mitzuteilen und wenn das dann ordentlich funktioniert, das Konzept, innerhalb von einem Jahr dann auch entsprechend zu erweitern. Also wir können uns durchaus vorstellen, dass wir in Klagenfurt ein Gebäude mit 70 so Mikrowohnungen aus Schiffscontainern errichten werden bis nächstes Jahr.
Tanja Malle hat über den Ö1-Hörsaal rund um den Living Container an der Universität Klagenfurt berichtet. Artikel zu allen Ö1-Hörsälen, die wir im Laufe dieser Radiokolleg-Woche präsentieren, finden Sie unter oe1.orf.at/openinnovation. Morgen setzen wir unsere Studienreise fort, und zwar an die Akademie der Bildenden Künste Wien und an die Universität Innsbruck. Im Ö1-Hörsaal geht es zunächst um interkulturelles Mentoring und dann um das innovative Potenzial traditioneller Baukultur. Ina Zwerger verabschiedet sich für die Redaktion und sagt Danke fürs Zuhören.